Hier sind Georgia, Mike und Tobias live im Dreiraumkino. Wir zwingen uns gegenseitig Filme auf und nehmen sie dann auseinander. Großes Kino oder schlimmer Trash? Wir werden sehen.
Hellas, meine Freunde, ich begrüße euch zum Dreiraumkino. Ich habe drei Uso für meine guten Bekannten hier. Zum einen Georgia.
Sally.
Und Tobias.
Buenas tardes.
Das war Spanisch.
Sí, sí. Ja, heute geht es um Before Midnight. Die Vorerwartungen brauchen wir eigentlich gar nicht abzufragen, denn die hatten wir am Ende der letzten Episode ja schon ausführlich. Hat sich da aus eurer Sicht noch irgendetwas geändert?
Nö, das war ja die Vorerwartung. Also ich hab jetzt erwartet, die beiden sind zusammen, Celine und Jesse, und haben eine Familie, alles ist gut. Er ist wahrscheinlich geschieden, weil seine Frau ihm das niemals verzeihen wird, dass er sie einfach hat sitzen lassen, so mit, ich habe zufällig mein Flugzeug verpasst. Aber ich habe ja wild spekuliert, was im Film tatsächlich dann behandelt werden soll, und habe keine Ahnung gehabt.
Also ich möchte auch nochmal betonen, dass ich erwartet oder vielleicht sogar Prophezeien habe, dass die beiden zusammen sind zu Beginn des Films. Ansonsten gab es bei mir kaum die Gelegenheit, dass ich meine Erwartungen irgendwie ändern könnte, weil ich den Film quasi unmittelbar nach unserer Aufnahme zu Before Sunset direkt geguckt habe.
Du hast da schon auf heißen Kohlen gesessen.
Ja, absolut.
Ja, also ich hat's ja eigentlich nicht gehofft, dass sie zusammen sind, alleine schon wegen der Kontinuität der Filmhistorie an der Stelle. Aber wir werden sehen. Und damit beginnen wir auch gleich mit der ersten Szene. Wir sind am Flughafen, wir sehen einen relativ abgewrackten Jesse, der seinen Sohn offensichtlich zum Flieger bringt. Es sind irgendwie so die typischen Pflegevatergespräche, also ohne es zu sagen, zeigt der Film schon, die sehen sich nicht allzu häufig, und Jesse versucht sich irgendwie im Leben des Jungen zu halten. Also da kommt dann sowas wie, ja, mach Musik, mach Fußball, und der Sohn antwortet mit, ja, ist mir egal, ich hasse Fußball, ich hab keinen Bock. Mit dem Abschluss, übrigens, Mom hasst dich. Bis zu dem Punkt, wer dachtet ihr, wäre dieser Sohn?
Na, ich dachte, der Sohn wäre der Sohn.
Ja.
Also dir war es im Prinzip glasklar, das ist der aus der vorherigen Ehe?
Mhm.
Ja, im Prinzip schon. Aber im ersten Moment habe ich gemerkt, dass mein Gehirn nicht ganz damit klarkam, dass sie schon wieder 9 Jahre vergangen sind, weswegen ich irgendwie nicht erwartet habe, dass der Sohn schon so groß ist. Aber nachdem ich das denn mal realisiert habe, war das eigentlich relativ klar. Und dann war mir auch klar, dass Jesse da mit Celine zusammenleben wird.
Oder alleine.
Ja, ich hatte den Sohn halt noch ganz gut in Erinnerung, ne, weil ich gerade vorher den zweiten Film gesehen hatte. Deswegen wusste ich noch, dass Jesse einen Sohn hat. Hätte ich den jetzt ein paar Wochen später gesehen, hätte ich das vielleicht nicht mehr gewusst. Dann hätte ich mich auch gefragt, wer zur Hölle das jetzt ist.
Aber nein, es ist Henry, sein geliebter, kleiner, perfekter Sohn. Doch, als ich den am Flughafen gesehen habe, Jesse definitiv älter und abgewrackt, beschreibt es eigentlich ganz gut. Und ja, da war ich jetzt nicht so überrascht, dass sein Sohn Henry schon ein bisschen größer ist.
Ja, ich muss zugeben, ich habe seinen Sohn aus erster Ehe komplett verdrängt zu dem Zeitpunkt schon. Also den gab es nicht. Und ich war kurzzeitig wirklich der Überzeugung, okay, er hat irgendwas mit Celine gezeugt, wahrscheinlich in dieser einen Nacht in Paris. Und jetzt leben sie aber schon getrennt. Vielleicht war das auch so ein bisschen Hoffnung, weil ich das ja doch eher so diese random Begegnung wünschenswert fände.
Aber dann dürfte der Sohn ja maximal so 8 bis 9 sein. Der sah ja dann doch ein kleines bisschen älter aus.
Ey, ganz ehrlich, für mich hätte der Sohn irgendwas zwischen 7 und 18 Jahren sein können. Okay, 18 vielleicht nicht, er hatte noch keinen Bart.
Glaub mir, mit 7 sehen die noch ganz anders aus.
Und würden wahrscheinlich nicht alleine in ein Flugzeug gesetzt werden.
Ja, doch, kannst du. Kannst du auch schon mit Kleinkindern machen. Es gibt so einen Flugbegleitservice. Da hast du dann ein spezielles Ticket. Und dann holt dich auch wirklich jemand hinterm Schalter ab. Du hast da so einen kleinen Wartebereich. Und der bringt dich zu deinem Platz. Macht, dass alles okay ist. Guckt während dem Flugzeug hindurch. Und das Gleiche auch am Auschecken beim Flughafen. du wirst dann wieder in die Arme von wer auch immer auf dem Zettel steht gedrückt und ja.
Mit 7 irgendwo alleine in Urlaub oder ähnliches fahren, finde ich, ja, ist vielleicht sportlich, aber durchaus machbar, insbesondere mit so einem Assist-Tools.
Ja, ist ja meistens dann tatsächlich nicht für, um alleine in Urlaub zu fliegen, sondern um irgendwo Richtung Verwandtschaft buxiert zu werden. Es ist immer noch besser, als ein Paket verschickt zu werden.
Naja, da stört's die anderen aber nicht so, wenn das Kind nur schreit. Die Mitarbeiter bei der Post vielleicht.
Ja, dafür ist ja dann die Begleitung schuld.
Gut, ich weiß nicht, ob die Autorität hat, dann Beruhigungsmittel zu verabreichen oder einen nicht tödlichen Würgegriff anzusetzen. Keine Ahnung.
Ja, den vulkanischen Griff.
Aber demzufolge war ich auch relativ überrascht, als ich eine Rückfahrt gesehen habe, wo Jessie und Celine zusammen in einem Auto sitzen. Sie sitzen dort zusammen mit ihren beiden Töchtern, diskutieren über die Arbeit und eine eventuell für Celine anstehende Anstellung. Allerdings für ein sehr ehrgeiziges Arschloch.
Die Tatsache, dass da plötzlich zwei Töchter auf dem Rücksitz sitzen, halte ich ja für die eigentliche Überraschung in diesem Abschnitt, aber wir können es auch einfach so hinnehmen.
Ja, es gibt noch so ein bisschen einen Zirkelschluss. Es wird über die erste Liebe gesprochen, das hatten wir im letzten Film schon, wo dann auch wieder von Jessie die Argumentation kam, dass Celine seine erste Liebe sei. Denn alle davor hat er nicht geliebt. Das waren einfach nur Bettbekanntschaften oder amoröse Spielereien. Man merkt, Jessie ist ein relativ ängstlicher Vater. Er hat Angst, Zeit von seinem Sohn zu verpassen. Er ist im Prinzip das Klischee eines Pflegevaters. Und Celine hat Trennungsangst aufgrund von Nichtigkeiten oder verdrehten Aussagen. Alles in allem irgendwie schon ein, ja, fast gemaltes Bild einer doch halbwegs glücklichen, aber sarkastisch glücklichen Ehe. Sie mobben sich gegenseitig und belügen ihre Kinder.
Das ist Erziehung.
Wie wirkt das Paar auf euch? Und würdet ihr auch die Kinder so belügen, wie sie es taten?
Die Kinder belügen, wie sie es taten. Die haben noch gar keine fette Lüge erzählt. Die Kinder sind am Schlafen, die fahren an Ruinen vorbei, die sie eigentlich besichtigen wollten. Ja, hätte ich auch getan. Würde, glaube ich, jedes Elternpaar machen, was nämlich weiß, wenn ich die Kinder jetzt aufwecke für das, was sie eigentlich sehen wollten, sind sie grantig und dann hat keiner mehr Spaß dran, aber wir sind bei diesen doofen Ruinen gewesen. Dann doch lieber durchfahren, vertrösten oder sagen, wie Celine ihre Idee hatte, ja, die hatten halt geschlossen, Öffnungszeit vorbei, irgendeine doofe Ausrede. Spaß dir aber den Stress mit den überbüteten Kindern, die du aus dem Schlaf gerissen hast. Das ist nämlich echt nicht witzig.
Ich bin ja ein Fan davon, die Wahrheit zu sagen. Wie zum Beispiel...
Ja, gut.
Ja, du hast geschlafen und wir sind vorbeigefahren, aber eigentlich hatten wir auch nicht so richtig Bock. So, komm damit klar. Außerdem habe ich deinen Apfel gegessen. Und 2 Minuten, ich habe die Zeit gestoppt. 2 Minuten hat er für die jämmerlichen Reste dieses Apfels gebraucht. Aber das nur nebenbei.
Er musste ja auch noch den fahren, Hände am Steuer und dabei quatschen.
Ja, das stimmt.
Ja, gut. Ich hätte meinen Kindern wahrscheinlich auch gesagt, so, ihr habt halt geschlafen, jetzt habt ihr das verpasst, wir gucken das später irgendwann. Ich glaube, so was Ähnliches habe ich auch schon mal gemacht, aber ich finde das nicht so schlimm, in so einem Fall dann einfach zu sagen, so, ja, ich glaube, haben die wegen den Ruinen überhaupt gelogen? Haben die nicht einfach nur gesagt, ja, wir fahren da einfach später vorbei? Haben sie nicht sogar gesagt, ihr habt geschlafen?
Ja.
Ja, aber das haben sie nicht wirklich vor, oder?
Sie haben auch direkt im Gespräch gesagt, wir machen das auf der Rückfahrt sowieso nicht.
Ja, weil das halt wieder so ein typisches, weißt du, das nehmen wir uns für die Rückfahrt auf, das ist rein theoretisch auch möglich. Aber wir haben da wahrscheinlich sowieso den Kopf voll und viel zu wenig Zeit und werden dann höchstvermutlich nicht anhalten dafür, weil dann Blick auf die Uhr. Nick, na, wir haben jetzt keine 3 Stunden für eine Ruine.
Also mit meinen Nichten und Neffen gehe ich halt auch offen und ehrlich um. Und dann knall ich denen auch gerne mal irgendwie totalen Bullshit an den Kopf. Und ich hätte da auch ganz klipp und klar, harte Realität gesagt, ja nö, ihr habt gepennt. Ist halt so. Und wir fahren da jetzt auch nicht mehr vorbei. Und dein Apfel ist jetzt weg. Hättest nicht einschlafen sollen. Ich wüsste nicht, warum ich mit eigenen Kindern anders umgehen sollte.
Da kommen so Fragen von wegen, warum habt ihr uns ja nicht geweckt und mi, mi, mi.
Ja, hätten wir dich geweckt, wärst du grantig gewesen und hättest uns den Tag versaut.
Das akzeptiert kein Kind.
Ich meine, die Töchter, wie alt sind die? Die müssen dann ja rechnerisch auch 8 Jahre sein wahrscheinlich. Die werden das schon kapieren, das sind jetzt ja keine Kleinkinder.
Man wirft denen ja auch nicht an den Kopf so, wir hassen dich oder sonst irgendwas. Das ist halt wirklich einfach nur Realität.
Ja, das kommt bei dem Kind dann vielleicht so an, ne? Aber das ist ja falsch und insofern hat man sich nichts vorzuwerfen.
Und in einer guten Eltern-Kind-Beziehung sagen die Eltern das so oder so häufig genug, aber es hat halt sein Adventure verpasst.
Ja, aber was die beiden angeht, also Jesse und Celine, ja, wirken tatsächlich noch relativ harmonisch, ne, kabbeln sich so ein bisschen, aber ich sag mal, das passt ja irgendwie auch ein bisschen zu ihrer Darstellung in den vorherigen Filmen. Bei der Beziehung zwischen Jesse und Henry fand ich bemerkenswert, wie Henry ja vorher gesagt hatte, das sei irgendwie der schönste Sommer seines Lebens gewesen. Und Celine macht Jesse jetzt erstmal klar, dass das nicht unbedingt zwingend daran liegt, dass er Zeit mit seinem Vater verbracht hat. Das wirkte an dieser Stelle schon irgendwie so, als sei diese herzliche Beziehung und diese Sehnsucht zwischen Vater und Sohn doch relativ einseitig.
Ach, ich bin da so auf Seiten von Celine. Es ist ein Jugendlicher, bei dem kommen die Hormone. Es ist klar, dass der dann mehr nach Mädchen guckt und sich da vielleicht irgendwie freut und seine Erfahrungen macht, als dass er vielleicht den Sommer genießt, weil er seinen Papa da hatte. Klar wird ihn das halt freuen, dass sein Papa da ist. Aber das ist halt nicht das Highlight, ne, wenn du stattdessen eine Romanze haben kannst.
Absolut, ne, absolut nachvollziehbar und sage ich nichts gegen, aber das, also Jesse interpretiert das halt anders und wird später dann ja auch ein paar Ideen in den Raum stellen, die sich durchaus darauf beziehen.
Ja. Ich finde, da sind die sich aber auch vom Charakter her stimmig, was die Filme vorher angeht. Weil sie ist irgendwie so alles, was er sagt, abwägen und er ist so der Typ von alles, was sie sagt, irgendwie andersrum deuten. Und beide interpretieren zu viel in das, was dazwischen ist. Celine halt natürlich, also ich meine, spätestens seit dem zweiten Film wissen wir, die Frau kann in 10 Sekunden von 0 auf 100.
Ja.
Natürlich schön am Diskutieren und alles so, ja, das ist es jetzt, das Ende.
Naja, gut, das meint sie an der Stelle ja noch nicht komplett ernst, sagt sie ja selbst.
Ja, ein Scherz, aber nur ein bisschen und irgendwie auch nicht.
Ja, ein gewisses Konfliktpotenzial scheint auf jeden Fall da zu sein.
Genau das meine ich mit diesem Abziehbild von so einer nach vorn heraus glücklichen Ehe. Dieses sich gegenseitig ein bisschen foppen und doch aber im Kern immer so ein bisschen Wahrheit mitschwingen lassen. Quasi sich beleidigen, aber nicht wirklich beleidigen und Themen auf den Tisch bringen, ohne sie komplett auszudiskutieren. Und damit kommen wir zu dem Urlaubsort. Man sieht eine ländliche Idylle. Frauen pflücken Gemüse, kochen etwas Schönes. Die Männer sitzen irgendwo auf einem Balkon, Blick Richtung Meer und diskutieren über ihre Autorenschaft und Jesse schreibt nebenbei einfach mal Cloud Atlas.
Okay.
Cloud Atlas ist geliefert mit dem Untertitel Alles ist verbunden. Und das beschreibt im Prinzip genau das, was Jesse gerade versuchen will zu schreiben. Diese Geschichte von vielen beeinträchtigten Menschen, die irgendwie zusammenhängen und ähnliche Sachen erleben und im Prinzip sehr fokussiert auf diese Wahrnehmung der unterschiedlichen Charaktere ihr Leben haben in Kurzgeschichten. Du hast sie noch nicht gesehen?
Nee, nee.
Georgia? Och Mensch, ja, dann kommt ihr auf die Filmvorschlagsliste.
Dann gucke ich ihn vielleicht nicht direkt im Anschluss. Ja, der ist doch so lang, ne? 3 Stunden. Holy shit.
Also, der Cloud Atlas-Vergleich ist an sich, ja, etwas fern, aber man kann ihn ziehen. Das ist keine komplette Analogie.
Okay, es besteht beides aus Episoden.
Und hat im Kern dieses Alles ist verbunden.
Okay.
Das ist halt so dieser Cloud Atlas Vibe, den ich da sofort gespürt habe. Auf jeden Fall haben wir hier diese beiden Rollen einmal vorgestellt. Die Frauen, die kochen, die Männer, die denken.
Wow.
Und wir wechseln an einen wunderbaren Esstisch. Die Frauen haben das Essen zubereitet, es wird gegessen, harmonisch diskutiert. Wir sehen ein doch etwas jüngeres Pärchen. Ich würde sagen, das sind Jesse und Celine in modern oder in zur neueren Zeit. Es wird diskutiert über den Untergang der Menschheit durch Technologie, Remote Sex Toys und, was ganz großartig ist, was über den Rest des Films weiterhin präsent bleiben wird, Rollen in der Ehe. Absoluter Cringe-Alarm, also wer sich sowas nicht geben möchte, wer nicht mit typischem Frauen-Männer-Rollendenken und Pragmatismus versus Romantik konfrontieren werden möchte, der sollte das nicht mehr weitergucken, diesen Film. Denn das verlässt uns nicht mehr.
Hätte man das mal vorher gewusst, ne?
Ja. Und die älteste Frau am Tisch kommt dann noch einmal mit sehr, sehr romantischen Sachen. Die Erinnerung an eine alte Liebe, die sie peu à peu immer weiter vergisst und da quasi rituell schon übergegangen ist, sich ihren verstorbenen Mann ja wieder ins Gedächtnis zu rufen mit allen Details, allen Kleinigkeiten. Wie wäre das für euch?
Uns unsere alte Liebe vorzustellen?
Also zwei Fragen wären, die Gespräche, insbesondere diese Untergang durch Technologie, sähet ihr das ähnlich? Und wie würdet ihr eventuell mit verflossenen, verstorbenen oder ähnlichen Lieben verfahren, wenn ihr denn ja merkt, dass ihr sie langsam vergesst? Könntet ihr euch das vorstellen?
Zuallererst, so bevor wir überhaupt die Fragen aufwerfen, ich finde, an dem Tisch sind fast alle pragmatisch, außer Celine und Jesse. Und ja gut, vielleicht rückblickend die alte Dame, die aber eher, also die kam mir nicht so Romantikerin vor, sondern schon ein bisschen pragmatischer, genauso wie der Gastgeber. Gefiel mir mehr, das war alles etwas sehr realistisch. Untergang der Liebe durch Technologie, ja, jein, sowohl als auch. Also ich meine, es wird halt einfach nur anders.
Also ich bin mir nicht mehr sicher, wodurch das jetzt begründet wurde, dass die Menschheit untergeht. Das war doch im Kontext mit diesem virtuellen Geschlechtsverkehr quasi?
Die Ratte.
Ja, Remote Sex Toys und die Ratte, die nur...
Ach genau. Genau, du kannst dir jederzeit durch Technologie einen Orgasmus verschaffen und deswegen sind die Menschen nur noch beschäftigt damit und machen nichts anderes mehr und sterben. Das ist so der Kern der Aussage. Was für ein Schwachsinn.
Das kann ja nur ein verklärter Romantiker behaupten.
Ja, bloß das ist ja jetzt auch nichts, was irgendwie durch Technologie kommt. Ich meine, die meisten Menschen haben zwei gesunde Hände und Pornos sind auch keine neue Erfindung. Also weiß ich nicht, was da jetzt so die Neuigkeit ist. Und bisher hat das auch noch nicht zum Untergang der Menschheit geführt. Ich fand das sehr merkwürdig. Ich fand aber allgemein diese Gespräche sehr merkwürdig, wie unglaublich sexfixiert diese Menschen alle waren. Mhm. Was ich wiederum ganz cool fand, ist, dass durch den Pragmatismus der meisten Leute diese ganze Beziehung zwischen Celine und Jesse ein bisschen entmystifiziert wurde. Also ich glaube, das ist der alte Mann. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer das sagt, aber irgendjemand, dass quasi das Prinzip eines Soulmates komplett dekonstruiert wird, dass es sowas nicht gibt. Zwei Menschen, die wirklich füreinander geschaffen sind und für immer zusammengehören und so. Ich glaube, das ist der alte Mann, der sagt, dass er mit seiner Frau auch immer eigene Wege gegangen ist oder
ja,
so.
Ja, die Frage kommt auf und ich glaube, sein Enkel fragt ihn, wie es dann bei ihm gewesen ist, ob die Seelenverwandte waren. Wo dann der alte Mann hat erklärt, dass seine Frau halt offensichtlich nicht zugegen ist, weil die beiden halt ein Paar waren, aber jeweils immer halt zwei Personen, jeder für sich den Raum hatte und dazwischen halt ganz viel Platz für gemeinsam war. Was ich vollkommen in Ordnung finde.
Genau, auf diesem seelenverwandten Ding basiert ja so gesehen die ganze Beziehung zwischen Celine und Jesse.
Mm, man hat ihn auch so richtig so angemerkt, so ja, schön in die stimmt, Magengrube. Ja. Die sind irgendwie sehr leise geworden.
Ja, die haben auch nicht mehr ganz so fröhlich geguckt. Ja, und auch die alte Frau, wie sie ihre Geschichte erzählt, diese Erinnerungen, die habe ich dann auch übertragen auf Celine und Jesse, wie sie vielleicht diese alten, idealisierten Bilder von ihrem Gegenüber jeweils so langsam vergessen, jetzt wo sie halt seit 9 Jahren oder 8 Jahren zusammen sind. Da vergisst Celine vielleicht auch langsam so den Jesse, den sie damals kannte und wird von der Realität eingeholt, was vielleicht dafür sorgt, dass alles nicht mehr so geil ist.
Also mir ist aufgefallen, vor allem jetzt, wo es bei den beiden ja kriselt, dass irgendwie alle, die am Tisch sitzen, im Grunde von der Trennung sprechen. Ich glaube, das junge Paar hat das sogar auch gesagt, so ja, wir werden jetzt sowieso alle irgendwann trennen. Hm. Dann Stephanos und Ariadne, die fangen ja auch das Gespräch direkt mit an mit, ja, also wenn wir uns trennen, dann. Die sind irgendwo zwischen Celine und Jesse und allen anderen. Die sind zwar für sich, ich sag mal, aufgeklärt, dass man sich halt vermutlich trennen wird und dann werden halt auch die Fronten geklärt, damit das kein Stress ist und ist halt alles so. Und ja, wir wissen halt, wir kommen mit den ein oder anderen Zügen vom Partner besser klar oder halt nicht. Und es wirkt mir auch nach einer sehr ausgewogenen Beziehung, wo sie nicht das Heimchen ist, das sich komplett unterdrücken lässt, weil sie wirkt ja schon sehr selbstbewusst in dem Gespräch. Mal abgesehen vom Messerfight mit ihrem Mann.
Ja gut, aber auch, weil er sich sehr gerne herabwürdigt, also sich selbst ein bisschen klein macht. Aber bei denen wirkt das alles auch ein bisschen humorvoller, auch wenn sie über ihre Trennung sprechen. Also es wirkt definitiv weniger ernst gemeint als das zwischen Jesse und Celine.
Ja, ist halt ein bisschen anders, wenn es dir wirklich ins Haus steht, ne? Aber die wirken halt auch aufgeklärter als Jesse und Celine. Also Jesse und Celine wirken da wirklich sehr viel verträumter, idealistischer, romantischer, so. Ja, wir glauben noch an den Kitsch. Und das mit dem Vergessen? Ja, du kannst dir einen Menschen vermutlich nicht bis in alle Ewigkeit im Gedächtnis behalten. Irgendwann werden dir die Details einfach verschwinden. Wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, wie war es mit meinen Großeltern? Ich erinnere mich zwar an beide noch, aber ich könnte dir kein Bild von denen malen.
Ja gut, das ist teilweise so oder so sehr schwierig. Also es gibt ja auch diese typische, ich meine im Marketing ist das sehr berühmt, eine Übungsaufgabe. Zeichne aus dem Kopf das Logo einer sehr bekannten Brand, die du quasi überall siehst. Kaum jemand wird es hinkriegen. Also nicht akkurat.
Außer du weißt, wie sie aufgebaut sind.
Ja, und selbst dann, wenn du das aus dem Stegreif machen musst, ohne dich vorzubereiten, ist das verdammt schwierig. Du würdest, wenn du es siehst, sofort wiedererkennen. Aber aus dem Kopf zu zeichnen, schwierig.
Apple schaffe ich, weil ich weiß, wie die Proportionalitäten sind. Welche Größe der quasi bis aus dem Apfel raus hat und das Blatt, das oben dran ist und so.
Also ich würde das McDonald's und das Nike-Logo hinkriegen, da bin ich mir relativ sicher. Ja, bei den Menschen, gut, ich meine, ich könnte niemanden zeichnen von Leuten, die verstorben sind oder so, weil ich einfach nicht zeichnen kann. Aber ja, das ist halt normal, ne?
Selbst wenn man es könnte.
Ja. Ich sag mal, wenn dir irgendwie ein Foto oder Fotos von verschiedenen Menschen vorgelegt wird, dann kannst du wahrscheinlich auch nach 30 Jahren sagen, jopp, das da ist mein Opa und die anderen kenne ich nicht. Weil natürlich hast du noch ein Bild vor Augen. Mhm. Wie detailliert das ist, ja, weiß ich nicht. Wobei, es kommt natürlich drauf an, ne, ob das nicht vielleicht auch gut ist, weil mit manchen Sachen möchte man abschließen und die Leute vergessen, da ist das dann gar nicht so schlimm. Ich meine, das trifft vielleicht auch auf ehemalige Partner zu, das mag sein, das kommt halt drauf an, warum die ehemalig sind und so.
Ja, das ist ja heutzutage teilweise wirklich sehr üblich. Dieses, wir haben uns getrennt und solange wir kein Kind zusammen haben, sehen wir uns niemals wieder. Aber ich finde, ihr habt diesen Pragmatismus versus Romantik relativ gut zusammengefasst. Insbesondere, dass da halt quasi so ein bisschen Jesse, Celine gegen den Rest der Welt stehen. Und es gibt natürlich einen Grund, warum ich genau diese beiden Fragen zusammengestellt habe. Wie detailliert kennt ihr euch mit Real-Doll-Techniken aus?
Null.
Ich auch nicht.
Oder um es ganz einfach zu sagen, diese ältere Frau, solange sie ein Foto von der Seite und eins von der Front hat, und es muss auch kein Nacktbild oder ähnliches sein, ist das vollkommen replizierbar. Also du könntest dir quasi, wenn du einen guten Designer noch mit dazu hast, der vielleicht sogar dann Zugriff auf den, ich denke mal, Analogfilm von den Fotos haben könnte, kannst du eventuell in all deinen Details dir eine Real Doll von deinem alten Partner machen. Das wäre doch für sie eine super Option, die man einschlagen könnte. Und dann geht auch die Welt unter, weil man hat ja seinen alten Partner als Puppe. Wäre das was für euch?
Die Welt ist nicht untergegangen, als sie den echten Partner noch hatte. Dann weiß ich nicht, ob das unbedingt anders wird, wenn er als Puppe vorhanden ist. Ja, ich musste da gerade an die Black Mirror-Episode denken, in der es aber nicht nur eine Puppe ist, sondern wirklich eine Art Android, der gestaltet ist nach dem Abbild des ehemaligen Partners. Geht noch einen Schritt weiter. Ja, nein, wäre überhaupt nichts. Also um Gottes Willen, das ist ja, also es wäre nichts für mich. Ich sehe da keinen Reiz drin. Will ja niemanden verurteilen. Aber ich sag mal, was drückt das denn aus über die Meinung oder die Beziehung zu diesem Partner, wenn, naja, wenn er am Ende als Sexpuppe aufbewahrt wird. Also ist das das, was man von dem Partner behalten will? Das Einzige, oder?
Vor allem, wenn du dann wirklich nur Fotos ganz normale hast, weil du ja, keine Ahnung, vielleicht hast du keine Nacktbilder von der Seite und von der Front. Also ich laufe jetzt nicht zu meinem Mann und sage, hier, zieh dich mal aus, ich brauche ein Foto von dir von vorne, von hinten, von der Seite, einmal links, einmal rechts, einmal drehen bitte, damit ich mir irgendwann ein Abbild machen kann. Ich gehe mal davon aus, das hat keiner. Das heißt, wenn du dir wirklich nur das Gesicht machen lässt, dann hast du im Grunde nur ein Fuckface.
Das ist sehr stigmatisierend.
Na, aber der Körper kann ja nicht der vom Partner sein.
Nein, also, was ich meine, diese Real Dolls. Es gibt übrigens einen schönen Einblick bei einem Verkäufer, der halt auch schildert, wie aktuell tatsächlich so die Kundschaft ist und die es quer durchmischt. Insbesondere sind nicht alle dieser Real Dolls Fuck Dolls. Die Leute kommen aus den verschiedensten Gründen und einer der quasi emotionalsten oder interessantesten Gründe dort fand ich zum Beispiel, dass häufig Partner kommen, also Menschen kommen, die ihren verstorbenen Partner sich rekonstruieren lassen und das nicht, um mit dem zu vögeln.
Ja, aber wozu denn sonst? Also was machen die dann damit? Stellen die den in eine Ecke und begrüßen den jeden Tag, wenn sie von Apple kommen? Ich find's auch creepy.
Ja, vielleicht willst du den einfach an den Esstisch dann sitzen, weil du sonst alleine bist und einsam. Also gerade 50 plus, die Einsamkeit steigt.
Also da weiß ich nicht, da gäbe es, glaube ich, bessere Möglichkeiten, wie zum Beispiel entweder einen neuen Partner suchen oder vielleicht eine schöne Psychotherapie oder irgendwie was.
Oder die Mumie mit an den Tisch setzen, so wie es in anderen Tagen, an so speziellen Tagen in anderen Ländern Brauch ist.
Aber Leute wollen ja nicht ihren alten Partner austauschen oder vergessen. Das ist ja der Punkt.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob das so üblich ist, dass eine Silikonpuppe oder woraus auch immer die dann sind, einen alten Partner besser ersetzen kann auf emotionaler Ebene als ein neuer Partner. Also da fehlt mir das Verständnis im Sinne von, ich kann es nicht nachvollziehen, ohne jetzt irgendwen zu verurteilen.
Also für mich käme es auch nicht in Frage. Also ich würde es nicht machen. Aber ich habe es halt vorher nicht gewusst, dass es so etwas gibt, so in Lebensgröße, eine Menschen nachbilden, weil vielleicht verstorbener Partner oder sowas. Und wenn ich real doll google, finde ich nur Bilder, die mir wegen meinem Safe-Filter ausgeblendet werden.
Ja, die Pornoindustrie ist natürlich der treibende Motor mal wieder.
Ich werde die ganze nächste Zeit komische Dinge vorgeschlagen bekommen.
Ja, sei es drum. Egal wie gut die Technik wird, solange wir keine Androiden haben mit ChatGPT-Anbindung und Real-Doll-Haptik, wird die Menschheit, glaube ich, auch nicht untergehen.
Ja, vorausgesetzt, wir sind dann noch ein bisschen weiter und so. Dann ersetzt das bald nicht die Toten, sondern die lebenden Partner.
Guckt Black Mirror, da wird das aufgegriffen. Zweite Staffel, glaube ich.
Ich habe heute gemerkt, ich habe die Hälfte der Staffeln geguckt. 5 gibt's, 2 habe ich.
Ja, zu dieser ganzen Sequenz möchte ich noch kurz was loswerden. Und zwar ist mir da ein Satz eingefallen, während ich meine Notizen gemacht habe. Den fand ich sehr weise und sehr passend. Und ich möchte ihn an dieser Stelle zitieren. Fuck, ist das langweilig. Diese ganze Essenssequenz geht 15 Minuten oder ein bisschen mehr und hat sich wie mehrere Tage angefühlt, weil ich die Gespräche teilweise so hart belanglos finde. Also klar, diese Sache mit von wegen, die Leute sind alle pragmatisch und Jesse und Celine nicht. Ja, das kommt alles rüber. Aber es ist so, oh, so lame. Alles, was das junge Paar sagt, ist so langweilig. Was der alte Mann sagt, ist, gut, das liegt vielleicht am Schauspieler, weil das kein Schauspieler ist, sondern ein Kameramann, habe ich in Erfahrung gebracht. Der kann auch nicht Schauspieler, der redet so unglaublich künstlich. Es ist jedenfalls langweilig. Wie gesagt, alles sehr sexfixiert und sehr absurd, wie diese Sache mit dem Weltuntergang. Ach so, und die Krankenhaus- und Koma-Geschichte, das kommt noch dazu. Hier von wegen, die eine ist Krankenschwester und erzählt da auch so eine unfassbar stereotype Geschichte über Männer und Frauen. Oh, ich fand es schrecklich. Ich fand diese ganze Sequenz sehr, sehr schrecklich und langweilig.
Das Rollenspiel mit Celine und Jesse.
Ach so, ja, das Rollenspiel. Das kommt ja auch noch dazu. Oh Gott, ja. Ja, natürlich. Ja, da konnte man ja die Hoffnung haben, dass da später noch drauf irgendwie aufgebaut wird. Aber diese anderen Menschen, da habe ich es wieder zu schätzen gewusst, dass in den vorherigen Teilen wirklich eigentlich nur Celine und Jesse existiert haben, weil diese ganzen anderen Leute und das meiste, was sie so erzählt haben, das hätte man schön weglassen können.
Ich finde aber auch dieses Gebiefe zwischen den beiden so schrecklich, so dieses, Muss man das jetzt wirklich den anderen Leuten, die mit am Tisch sitzen, alles so auf den Tisch klatschen, dass sie gerade am liebsten sich wirklich trennen würden?
Ja. Also ich weiß halt nicht, ob das in der Situation angemessen war. Ich weiß nicht, in welchem Verhältnis die zueinander stehen, ob das jetzt irgendwie flüchtige Bekannte sind oder der alte Mann irgendwie ein Autorenkollege von Jesse oder so.
Die kannten sich vorher alle nicht.
Die kannten sich alle nicht, okay.
Mhm. Ja, das wurde auch irgendwann zwischendurch mal erwähnt.
Beim Essen.
Das ist halt, genau, das ist dieser Oberautor da mit seinem Anwesen in Griechenland. Und der hat sich einfach quasi andere Autoren plus Partner eingeladen und da einen schönen Urlaub draus gemacht.
Ja, wobei die Einladung nicht mal von ihm persönlich kam, sondern von der Uni, an der Jesse lehrt.
Ja. Aber grundsätzlich auch diese, was jetzt hier in dem Gespräch sehr gut rauskommt, diese Belanglosigkeit ist absolut gegeben. Also es ist relativ belanglos, das sind so Stereotype, Gespräche und irgendwie, dass man die verdrängt, ist, glaube ich, Sinn und Zweck des Ganzen. Es ist halt wirklich so ein Abziehbild von, ja, von so einer Situation.
Wahrscheinlich, absolut, ne? Aber es ist halt so als Film vielleicht nicht so geil. Insbesondere, wenn man vorher zwei Teile dieser Reihe hatte, in denen die Gespräche jetzt vielleicht auch nicht hundertprozentig relatable waren, so wie im ersten, ne? Aber zumindest eine gewisse Deepness hatten oder zumindest vorgeheuchelt haben. Und dann kriegst du jetzt sowas, so ein Smalltalk im Prinzip.
Ja, es ist aber sehr schön gemischter Smalltalk, finde ich. Also da kann jeder quasi so sein Highlight rausziehen.
Ja, sie reden aus unterschiedlichen Perspektiven über Sex. Das ist dann die Mischung.
Ja, das ist zum Beispiel das, was ich so belanglos fand. Das ging bei mir zum einen Ohr rein, beim anderen raus. Für mich war es wirklich dieses omnipräsente, ja, die Frau gehört an den Herd und kocht und erzieht die Kinder und der Mann ist ein, ja, großes Ego, was man nicht verletzen darf.
Und schwanzgesteuert.
Mhm.
Das Einzige, was ein bisschen von dieser Thematik abwich, war ja, dass sie ganz, ganz kurz erwähnt haben oder die Frage in den Raum geworfen haben, ob Computer irgendwann die Autorin ersetzen können. Was natürlich aktuell auch so ein interessantes Thema ist. Da war der Film vielleicht seiner Zeit ein bisschen voraus. Aber das wurde leider nach ein, zwei Sätzen schon wieder abgehandelt, weil, ja, danach, glaube ich, die Orgasmusgeschichte kam, die natürlich viel interessanter ist für die Leute am Tisch.
Da können sie mehr zu sagen, ne?
Ja, aber eine Filmreihe mit einem gewissen inhaltlichen Niveau hätte das vielleicht nicht so schlecht zu Angesicht gestanden, so was mal philosophisch zu betrachten. Hat dann halt mit dieser ganzen Beziehungsthematik überhaupt nichts zu tun, aber ich hätte es besser gefunden.
Ja.
Ja, wer sich dafür interessiert, mit einer der ersten Podcast-Folgen, bitte hier Link einfügen. Wir erfahren auf jeden Fall, dass dieser ältere Herr, der das Ganze quasi organisiert hat, Jesse und Celine ein Event-Hotel gebucht hat, zumindest ein Hotelzimmer, damit sie sich endlich mal entspannen können ohne die Kinder. Und sie wären sehr sauer, wenn Jesse und Celine das nicht wahrnehmen und sich nicht kinderfrei in diesem Hotel nehmen würden. Also sind wir auf dem Weg zu diesem Hotel. Es werden so ein wenig Feeling von den alten Filmen Diskussionen geführt. Es geht um Veränderungen, die Entwicklung des Lebens oder den Sinn des Lebens fast schon. Es werden wieder sehr viele Vergleiche geführt, Männer versus Frauen. Und Jesse hat einen sehr schönen Hot-Take, einen kleinen Diss gegen Celine, der mir sehr stark im Gedächtnis geblieben ist, nämlich die Zusammenfassung, dass man im Prinzip erst nach dem Auszug bei den Eltern frei ist und diese Freiheit dann endet, wenn man Kinder bekommt. Mit anderen Worten sagt er so viel wie: Also die 10 Jahre zwischen Wien und Paris, da war ich frei. Seitdem liege ich wieder in Ketten. Es kommt vielleicht nicht ganz so böse rüber, aber ich fand das schon einen ziemlich gezielten Tiefschlag.
Ich sehe das alles mit so einem Elternblick, ne? Wenn du uns das sagst, wir geben dir beide recht. Ohne das.
Als jemand, der nie Kinder haben möchte, sehe ich das exakt genauso. So der Eindruck, den ich von anderen kriege, ist das doch so. Vielleicht brauchst du nicht mal Kinder, vielleicht reicht schon die Ehe alleine, um nicht mehr frei zu sein.
Ja, ist teilweise wirklich so. Also, aber da muss man dann sagen, ist man selbst schuld. Aber wie gesagt, also bei Kindern, sobald du Kinder hast, du hast halt nicht mehr frei. Es ist alles anders. Und dann ist so eine geschenkte Nacht ohne Kinder, du musst nicht auf die aufpassen, ein geschenkter Tag. Echt angenehm, hätte ich angenommen, ohne Frage. Ob ich jetzt mich mit meinem Partner trennen möchte oder nicht, aber der wird es ja dann wahrscheinlich genauso empfinden. So dieses endlich mal nicht die Kinder um sich haben. Ja, du bist halt dann nicht mehr frei. Das ist kein Diss, das ist einfach so.
Inwieweit wäre das denn ein Diss gegen Celine? Also das betrifft sie ja beide. Das betrifft Jesse ja eigentlich noch eher als Celine, weil er vorher schon ein Kind hatte.
Also diese 10 Jahre, das fühlte sich halt genauso als Diss an, weil zwischen den beiden quasi 10 Jahre lagen. Und er auch genau auf diese Zeit referenziert hat. Ich bin auch nicht der Meinung, dass das nicht so ist. Ganz im Gegenteil, ich finde auch, also von Auszug bis Ehe oder Kinder, das sind deine freien Jahre, das sind die wilden Jahre, da kannst du machen, was du willst. Aber ich find's ein bisschen weird, das dann der Frau einfach mal so an den Kopf zu werfen.
Ja, empfand ich halt nicht so an den Kopf geworfen, sondern einfach so festgestellt für sich.
Ja, das ist ja kein Vorwurf. Also was würde er damit auch ausdrücken wollen?
Geht ja beiden so.
Ja.
Dass beide wieder frei sein wollen.
Ja, das geht dann so in bei denen circa 10 Jahren los.
Ja, es wird auch sehr viel auf die Vergangenheit referenziert. Sie ziehen Vergleiche zu Ehezeiten ihrer Großeltern und rechnen sich aus, dass sie noch 56 Jahre zusammenbleiben und verheiratet sein müssten, um deren Ehealter zu erreichen. Stellen dann so schöne Fragen wie, würdest du diese Zugaktion nochmal machen aus beiden Richtungen? Also würde Jesse Celine ansprechen oder aber würde Celine mit diesem creepy alten Rammelbock mitgehen? Diesen Vergleich des Ziegenrammelbocks fand ich sehr schön. Deshalb wird der hier erwähnt. Und auch dort wird wieder in den Raum gestellt, was wir aus dem zweiten Teil schon kennen. Was würdest du an mir ändern? Die Frage kam von Celine und ist haargenau das gleiche aus dem zweiten Teil. Dieses Rauskitzeln von was stört dich an mir? Ich weiß nicht, ob das so unbedingt förderlich ist. Durch die Eskalation des Streits kommt dann auch eine, ich finde, sehr interessante Aussage von Jesse, nämlich, bitte ändere mich nicht oder versuch nicht, mich zu ändern. Finde ich schwierig, gerade weil man sich ja in einer Partnerschaft doch gegenseitig immer bedingt so oder so ändert. Wenn man das nicht forciert macht, ist es natürlich angenehmer, aber man kann nicht keinen Einfluss aufeinander haben. Aber eine Frage, die ich jetzt in den Raum stellen würde, wäre jetzt nach diesem Weg ins Hotel. Wie ist das Gefühl der Eheharmonie bis zu dem Zeitpunkt für euch? Also vorher war es ja doch schon eher positiv. Sie necken sich, aber es ist jetzt nicht so eskalierend. Und jetzt nimmt's ja doch etwas Fahrt auf.
Ich hatte nicht unbedingt den Eindruck, dass da die Ehe jetzt irgendwie kurz vor dem Aussteht, sondern eher damit, dass insbesondere Celine nicht so richtig damit klarkommt, wie weit sie sich von ihrem früheren Ich entfernt hat. Also sie macht sich auch Gedanken, ne, wie alt sie geworden ist und ihr fallen die Haare aus. Und diese Entfernung von den eher idealistischen jungen Leuten, die sie in den vorherigen Teilen waren, die realisieren sie beide gerade irgendwie. Dass die Ehe jetzt irgendwie unharmonisch wäre, den Eindruck habe ich nicht. Sie sind jetzt nicht ein Herz und eine Seele und die ultimative perfekte Ehe, aber ja, es ging eigentlich noch.
Nein. Ich finde auch so, gerade so mit diesem, was Celine halt hat, was sie dann so an den Tag legt, ich kann hart relaten. Du bist halt nicht mehr das junge 25-jährige Ding von damals. Ich weiß nicht mehr, wie alt die war in den anderen Filmen. Sie hat halt Zwillinge bekommen. Ja gut, dann bist du halt nicht mehr der sexy junge, dünne Hüpfer. Und sie sieht halt auch wirklich aus wie jemand, der Kinder bekommen hat. Ein bisschen was runder um den Hintern, Schenkel, Mitte, was halt ganz normal ist. Aber jetzt nicht mopsig oder fett, sondern halt wirklich so, ja, das ist eine Mama-Figur. Und dir fallen halt irgendwann mit dem ganzen Stress und mit Kindern, dir fallen einfach die Haare aus. Das ist so. Es sind alles so Sachen wie, ja, unterschreibe ich dir hier so direkt.
Ja, und daraus entstehen dann so Selbstzweifel wahrscheinlich, die dann so zu diesen Fragen führen, wie Celine sie jetzt stellt, ne? Von wegen, würdest du mich heute noch mitnehmen?
Ja, das hat aber jede Mutter. Deswegen, das ist was total Normales.
Genau, und Oder was heißt genau? Ich kann es jetzt nicht unbedingt beurteilen. Ich bin selten Mutter gewesen in meinem Leben.
Ja, musst ein bisschen Mami-Foren gucken, da ist das ganz viel.
Gott bewahre, das werde ich nicht tun.
Ja, ich meine, irgendwann denkst du dir dann auch so, bin ich echt so down und dann ist aber irgendwo irgendwas anderes, dann kommst du von einem Klick zum nächsten, dann landest du auf einmal in so einem Mami-Forum und merkst, okay, anscheinend geht es sämtlichen anderen Müttern genauso.
Und ich glaube, Jesse geht das im Prinzip nicht unähnlich, weil bei ihm fällt auf, dass alles, was er so an kreativen Sachen erzählt von seinen Büchern oder er erzählt Celine noch kurz irgendwie eine Geschichte oder so, das hat alles mit Zeit und mit Vergänglichkeit zu tun. Mhm. Also auch er wird sich darüber Gedanken machen, was jetzt so ja, für Veränderungen in den letzten 9 Jahren wahrscheinlich stattgefunden haben. Sagt das vielleicht nicht so explizit wie Celine, aber ganz los lässt ihn das anscheinend auch nicht, dieser Gedanke.
Ja, also ich sehe es im Prinzip ähnlich. Als Harmoniesüchtiger oder ein nach diesem harmonischen Bild einer Beziehung oder Ehe strebender Mensch würde man hier eventuell sehr viele Konflikte sehen, aber es ist sehr viel Pragmatismus und ich meine, Celine stellt auch in den Raum den Satz, als sie über Veränderungen sprechen, was auch wieder aus dem zweiten Film genauso war. Ich habe mich eigentlich nicht verändert seitdem. Und dann kommt aber so peu à peu in diesem Gespräch die Realität mit rein und zeigt halt doch, ja, da sind Veränderungen. Zwar nicht unbedingt so, dass es ein komplett anderer Mensch ist, aber es sind Veränderungen.
Ja, aber sie wären wahrscheinlich gerne noch die Menschen von damals und sie hätten wahrscheinlich auch, also insbesondere Celine, das sieht Jesse, glaube ich, bei ihr ein bisschen anders, aber sie hätten auch gerne, dass der Partner noch der Mensch von früher wäre.
Manchmal vermisst man sein altes Selbst und den alten Partner.
Ja, gut, das kommt wahrscheinlich immer darauf an, in welche Richtung man sich entwickelt hat. Man kann sich auch zum Positiven entwickeln.
Ja, also da sprechen Flo und ich auch drüber. Also solche ähnlichen Diskussionen haben wir dann auch. Also wir denken halt auch gern zurück, erinnern uns und vermissen die Zeit ein bisschen, aber wir weinen dem nicht nach.
Das liegt ja auch so ein bisschen im Kern dieser Nostalgie. Wenn man sich das wirklich so vor Augen führen will, man wird nicht sagen, ich war früher ein perfekter Mensch.
Gott,
aber man wird sich eher an die positiven Sachen erinnern und halt genau sowas rauspicken wie, ich war früher viel kreativer und wünschte mir, ich wäre genauso wie früher halt dieser Kreativmensch oder ähnliches. Man wird nicht denken, ja, also als ich damals diese Bank überfallen habe und die Oma die Treppe runtergeschubst hab, das war schon das Highlight. Ich möchte genauso sein wie damals.
Also ich kann sagen, ich erinnere mich gerne an die Zeit, bevor ich Mami geworden bin, zurück. Da hatte ich halt einfach Zeit, Zeit für Hobbys, Zeit für mich, Zeit für Partnerschaft. Ich habe viel mehr so aufwendige Sachen gekocht und gebacken, habe Sport gemacht, wesentlich mehr in Kreativsachen gemacht. Jetzt geht ja schon Kreativsachen allein aus dem Grund nicht, dass wenn ich meine Aquarellkiste auspacke, natürlich die Kinder auch mal dran wollen. Und das ist dann mit den teuren Sachen nicht so schön. Also mottet man die lieber ein. Ja, so ein bisschen vermisse ich das.
Ich find's interessant. Ich habe vor ein paar Wochen erst so ein Gespräch in die Richtung geführt mit der Fragestellung, wenn du 10 Jahre zurück könntest, mit den Erinnerungen, die du jetzt hast, würdest du es tun und würdest du sehr viel anders machen oder würdest du eher quasi deine Entwicklung behalten oder die Entwicklung genauso durchführen wollen?
Also ich würde definitiv ein paar Sachen ändern.
Ich nicht. Ich würde das Endergebnis gerne identisch haben, also im Prinzip dieselbe Entwicklung nachmachen. Wenn wir über einen größeren Zeitraum reden, wenn wir jetzt nicht über 10 Jahre reden, sondern über 30 Jahre, dann ist das vielleicht was anderes.
Du hättest das im Kindergarten nicht gemacht, ne?
Es ist schlimm, das zu sagen, aber vor 30 Jahren war ich nicht mehr im Kindergarten, da war ich schon in der Schule. Aber nur, ich sag mal, da könnte man noch größeren Einfluss nehmen, so dass die Änderungen dann tiefgreifender sind. So vor 10 Jahren, da gibt's nicht so viel, was ich jetzt noch ändern könnte. Da war eh schon alles im Arsch. Der Zug ist komplett abgefahren. Nein, ich sag mal so, die elementaren Lebensentscheidungen, die sind vielleicht in einem früheren oder zu einem früheren Zeitpunkt gefallen, insofern. Und es gibt wenig in den letzten 10 Jahren, was ich bereue. Insofern ist das halt, es ist halt ein willkürlicher Zeitraum, ne? Aber wenn wir jetzt wirklich uns auf 10 Jahren versteifen, dann bei mir nicht, nö.
Ja, aber es muss ja nicht 10 Jahre sein. Also das ist ein willkürlich gewählter Zeitraum, definitiv. lass es 15 sein oder ähnliches.
Auch das ist wieder individuell, ne? Was in deinem Leben passiert ist, was dein darauffolgendes Leben beeinflusst hat, in welchem Ausmaß, ne? Darauf kommt es halt an.
Ja, vor allen Dingen weißt du auch nicht, wenn du das dann, wenn du dir, keine Ahnung, wenn du irgendwas gemacht hast, wo du denkst, so, das war richtig scheiße, das möchte ich nicht nochmal erleben und änderst das, wer weiß, in welchen Kack du dann kommst.
Absolut, ja.
Also es gibt schon Sachen, die ich nicht machen würde, die mich aber definitiv geprägt haben, also sollte das vielleicht schon dabei sein, war zwar unschön, aber ja.
Ja, so gehe ich im Prinzip auch daran. Also zu irgendeinem Zeitpunkt in meinem Leben wollte ich das tun, also habe ich es getan. Insofern bin ich jetzt das, was ich jetzt bin, durch diese Entscheidung, die ich getroffen habe. Das heißt, wenn sowas quasi als Option da wäre, bin ich quasi so, ja doch, im Prinzip so ein bisschen das, was Tobias gesagt hat mit, also es sollte sich am Endergebnis eigentlich gar nicht so viel ändern. Und dann ist immer die Frage, warum mache ich das überhaupt? Um Details zu ändern.
Naja, es gibt ja auch größere Sachen, die augenscheinlich erstmal positive Änderungen wären. So, ich hätte vielleicht mich im Studium ein bisschen mehr angestrengt, um das abzuschließen oder so. Trotzdem weiß ich nicht, ob das am Ende dann ein so gutes Ergebnis hätte. Ob ich dann jetzt trotzdem in einem Beruf wäre, in dem ich hochzufrieden bin.
Wir hätten zum Beispiel alle in Bitcoin investieren können.
Ja, gut.
Statt es zu belächeln.
Das hätten wir damals auf jeden Fall so oder so tun können. Wir hatten einen Schulvortrag dazu.
Ja, ich nicht.
Ich auch nicht.
Und da war der Betrag eigentlich noch investierbar.
Ja, da kommen die 10 Jahre auch ungefähr hin, ne? Gut, ich möchte meine Aussage revidieren. Ich würde unbedingt 10 Jahre zurückreisen wollen und ein bestimmtes Detail ändern wollen.
So links, rechts, Ohrschädel, kauft die Bitcoins.
Ja. Ja, aber der Schmetterlingseffekt, ne? Kann ja sein, dass genau dadurch dann 5 Jahre später die Welt untergegangen wäre. Allein dadurch, dass du Bitcoins gekauft hast oder dass du einen Kredit aufgenommen
oder
hast.
Oder weil du reich warst, bist du irgendwo drüber über die Straße gelaufen und wurdest überfahren. Weil du sonst niemals in diese Edelboutique gegangen wärst, direkt an der Ecke, an der du überfahren wurdest.
Oder man wäre so reich geworden, dass man sich ein nukleares Waffenarsenal gekauft hätte und die Welt zerstört hätte.
Ja, ich glaube, so eine große Auswirkung hätte ich nicht gehabt. Ich glaube eher, dass ich krass abgestürzt wäre oder sonst irgendwas. Was weiß ich.
Koks und Zocken. Den Rest des Lebens. Bitte nehmt keine Drogen, Kinder. Und erst recht kein Koks.
Andere gehen klar, aber Koks nicht unbedingt.
Wir sind auf jeden Fall jetzt im Hotel angekommen. Celine und Jesse initiieren quasi ein wenig das. Wir haben jetzt keine Kinder, wir sind jetzt entspannt. Jesse kommt sofort mit, ja, lass mal poppen. Ist eigentlich auch legitim, zeigt aber so ein bisschen, wie penisgesteuert dann doch der Mann ist. Und während es quasi initiiert wird, kommt die nächste Keule mit dem Klischee. Celine kommt mit Kindern, geht ans Telefon, wo dann Hank anruft, weil er gerade bei irgendeinem Flughafen ist und irgendwas schiefgelaufen ist. Ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall ist das Endergebnis dieses ganzen Prozederes. Sie haben keinen Sex. Sie streiten sich erstmal so richtig schön. Und das eskaliert ziemlich schnell. Ist euch von dem Streit irgendwas so penetrant im Gedächtnis geblieben, dass ihr das hervorheben wollen würdet?
Also der Auslöser ist ja nicht nur, dass sie ans Telefon geht, sondern dass sie einen Spruch über Hanks Ex, über nicht Hanks Ex-Frau, das wäre weird, über Jessys Ex-Frau loslässt. Worüber Jesse irgendwie gar nicht so amused ist. Und das versaut so ein bisschen die Stimmung.
Ja, viel Glück mit deiner Mutter.
Genau. Und also, ich weiß nicht, ob wir auf den zentralen Konflikt, der jetzt wirklich, wo sie wirklich zwei unterschiedliche Positionen haben, wie ihr weiterer Lebensentwurf aussieht, ob wir da jetzt an der Stelle schon eingehen wollen, weil das ist ja so das Kernthema des Streits. Ja, okay. Also, es kommt ja auf, dass sie eigentlich vor der Wahl stehen, wie sie jetzt umgehen mit dieser verteilt lebenden Familie. Also, Henry lebt ja bei seiner Mutter in den USA und Jesse, Celine und die beiden Töchter leben in Paris. Und es ist jetzt aufgrund dieser Befürchtung von Jesse, dass er so das Aufwachsen seines Sohnes versäumt oder verpasst, von ihm der Wunsch, nach Chicago zu ziehen. Wo sie dann Hank aber auch nur irgendwie alle 2 Wochen kriegen würden, weil da ja die Mutter eigentlich noch das Sorgerecht hat. Was der Grund ist oder einer der Hauptgründe, warum Celine davon gar nicht so angetan ist, weil sich das ihrer Meinung nach nicht lohnen würde, dass sie ihr Leben aufgibt und vor allem diese neue Stelle, die sie in Aussicht hat, damit sie dann ja alle 2 Wochen Kontakt mit Jessys Sohn haben. Also ich habe wirklich versucht, das irgendwie für mich zu entscheiden, wer da jetzt im Recht ist und wer nicht. Und ich bin nicht zu einem Ergebnis gekommen, aber ich kann gerne gleich noch ein paar Argumente darlegen. Was bei dem Streit aber auf jeden Fall auffällt, ist, dass Celine schon Bock hat zu diskutieren. Und zwar auch irgendwie inhaltlich zu diskutieren, wohingegen Jesse eigentlich alles abwiegelt. Und er möchte sich darauf nicht einlassen, da jetzt wirklich mal auch Argumente vorzubringen. Ich habe das Gefühl, nachdem Jesse dann so langsam realisiert, dass das mit dem Sex so schnell vielleicht doch nichts wird, fängt er an, auf eine komplett unsachliche Ebene zu gehen und Celine Hysterie vorzuwerfen und so. Und auch ihre Einwände und ihre Dinge, die sie so erzählt, die teilweise durchaus drastisch sind, einfach abzuwiegeln, zu ignorieren. Ne, weil er einfach die Situation beenden möchte, ohne dass es zu einer inhaltlichen Klärung kommt. Das ist ihm an der Stelle nicht so wichtig.
Ja, ich bin mir auch nicht so sicher, inwieweit er da schon wirklich weitergedacht hat. Ich glaube, Celine ist da schon einen Schritt weiter. Er hat halt bis dahin tatsächlich noch nicht einmal gefragt, ob sie nach Chicago ziehen möchten. Das hat er ja wirklich so im Raum gelassen. Keine Ahnung, ob er das nicht gemacht hat, weil er weiß, dass sie Nein sagt.
Na, er macht schon klar, dass das definitiv sein Wunsch ist.
Ja, aber aussprechen tut das erst im Streitgespräch.
Ja, stimmt. Ja, klar. Ne? Es ist auch komisch, dass das jetzt alles in dieser Situation passiert. Man möchte meinen, dass sie in 8 Jahren Beziehung oder 9 Jahren Beziehung da schon die Gelegenheit hatten, da irgendwie mal drüber zu sprechen. Aber gut, sie haben es nicht getan, sie machen es jetzt. Muss man so hinnehmen.
Ja. Ja, wobei sie auch eine Erklärung liefert, also Celine. Sie sagt ja, dass er immer, wenn er sich von Hank verabschiedet, so aufgewühlt und emotional ist. Und ich finde, das war eigentlich ein guter Punkt, um den Streit zu beenden, wo sie halt sagt, du bist immer so. Und wenn dir das wirklich ernst ist und du in einem Monat immer noch so denkst, dann lass ernsthaft darüber reden. Ich finde, das ist eigentlich ein sehr rationaler Ansatz, wo man dann sagen kann, okay, dann lass jetzt mal aufhören, hier zu streiten und das nur noch schlimmer zu machen, wenn du sowieso gerade nicht bei klarem Verstand bist. Und keine Ahnung, mach die Glotze an oder so.
Genau, aber genau in diesem Satz sagt sie dann halt auch diese Sache von wegen, alle 2 Wochen würden sie ihn bekommen und das lohnt sich einfach nicht. Was ja auch rational ist, aber vielleicht ein bisschen zu rational an der Stelle für Jesse. Ich weiß nicht, ob das ein Argument ist, mit dem sie ihn kriegen kann.
Ja, vielleicht in einem Monat.
Ja, weiß ich nicht. Es scheint ihm ja wirklich sehr wichtig zu sein.
Ja. Ja, aber ich kann auch ihren Standpunkt verstehen. Ich meine, sie wirft ja dann wirklich alles weg, was sie hat. Fängt da bei Null an, weiß nicht, ob sie eine Stelle bekommt, wo er sagt, ja, einen vergleichbaren Job, ja, vielleicht halt. Ich meine, sie hat auch eine Weile in den USA gelebt, ich weiß nicht, was sie da gemacht hat. Also ganz fremd ist es ihr nicht, aber sie fühlt sich da offensichtlich einfach nicht wohl, die vertraut ja nicht mehr den Ärzten dort.
Ja, bei dem Krankensystem kann man das auch irgendwie verstehen.
Ja.
Wobei Celine auch bei diesem Jobangebot absolut unsicher ist. Also sie zweifelt da selbst dran, ob sie das wirklich will oder nicht. Das war ja schon am Anfang des Films, diese Frage, ob sie für ein ehrgeiziges Arschloch arbeiten möchte oder dann vielleicht doch nicht.
Ja.
Ohne auch wirklich genauso im Prinzip wie Jesse die Frage zu stellen, was denkst du darüber? Also diese direkten Fragen, was denkst du darüber oder was meinst du da und dazu? Die kommen nicht. Und ich finde, gerade in diesem Gespräch hat sich keiner auch nur annähernd mit Ruhm bekleckert. Jeder ist irgendwie so auf seinem Standpunkt, möchte da auch auf unterschiedlichste Weise was durchdrücken oder so ein bisschen zu einem Ergebnis kommen, was günstig für ihn oder sie ist. Und ich habe mir einfach mal die Mühe gemacht und die toxischen Streitverhalten dort rausgezogen.
Oha, Analyse.
Und oh mein Gott, ey, ganz ehrlich, ich würde sofort den Raum verlassen. Da fallen solche Sätze wie, warum immer ich, im Negativkontext. Also Celine kommt mit, warum passiert das immer mir? Die ganzen Sätze, die sie sich gegenseitig an den Kopf knallen, sind sehr, sehr häufig du oder ich. Also du bist schuld, ich bin das Opfer. Celine zieht so ein bisschen Goodwin's Law ran und macht dann zwischendurch auch noch einen Hitler-Vergleich oder einen Nazi-Vergleich. Und es kommt dann so dieses, du bist immer unglücklich mit mir, warum wollen wir uns nicht trennen? Und was ich am geilsten fand, war, als sie über die persönliche Wahrnehmung eines Streits zwischen den Töchtern sprechen, wo dann Celine quasi so ein bisschen versucht, diese, sie sieht beide Seiten Karte zu ziehen, und Jesse meint dann, ja, er sieht eigentlich nur den Streit. Woraufhin Celine ihm eine Depression diagnostiziert. Wow. Richtig geil. Und abgeschlossen wird das Ganze dann mit, wir haben übrigens schlechten Sex, das wollte ich dir schon lange mal sagen. Also ein orgasmisches, ja, ein quasi orgienhaftes Ansammeln von toxischen Streitverhalten.
Auch eine Sache, die mir ganz besonders aufgefallen ist, als Celine mal darlegt, wie überfordert sie sich teilweise gefühlt hat, dass sie wirklich Suizidgedanken hatte. Mhm. Woraufhin von Jesse dann so eine Aussage kam, wie, ja, du bist nicht der einzige Mensch, der irgendwie jemals gelitten hat oder so. Ohne es auf sich selbst zu beziehen, ne? Sondern einfach nur, er hat einfach nur ausgedrückt, dass sie nicht die Einzige ist, der es irgendwann mal schlecht geht. Womit dieses Argument für ihn dann schon wieder gegessen war. Also das fand ich schon krass.
Wobei ich das entschärfend fand. Oh. Weil er das nicht im Vorwurfsvollen gesehen hat, sondern eher angebracht hat als, also das ist ein scheiß Thema gewesen und man sollte da vielleicht dann versuchen, das Gute zu sehen. Ist natürlich blöd, gerade bei solchen wiederkehrenden und penetranten Gedanken. Aber es ist kein schlechter Weg, sich das vor Augen zu führen, dass es tatsächlich auch genügend Probleme gibt, die man aber gut gelöst hat oder wo man gut agieren könnte.
Also wenn eine Person ihrem Partner offenbar auch zum ersten Mal beichtet oder ja, darüber informiert, dass sie Selbstmordgedanken hatte, dann ist doch die Reaktion nicht zu sagen, anderen Menschen geht's auch schlecht. Also was ist denn das?
Hoffentlich.
Nein, das hat er ja gar nicht gemacht.
Ja, doch, hat er. Sinngemäß hat er genau das gesagt.
Nein, er hat nicht gesagt, anderen Menschen geht's auch schlecht. Er hat gesagt, du hast das verdammt gut gemacht und jeder hat diese scheiß Probleme. Und du hast sie gut bewältigt. Er hat nicht gesagt, guck, die armen Kinder in Afrika hungern.
Bei mir ist es so angekommen.
Ich weiß, an irgendeiner Stelle sagt er tatsächlich quasi, dass sie eine gute Mutter ist und das gut gemacht hat. So Stellen, wo sie sagte, dass sie sich überfordert gefühlt hat.
Das habe ich tatsächlich so verstanden, als Maßnahme von ihm, halt aus dieser Situation rauszukommen, um sich inhaltlich nicht irgendwie auf eine Debatte einzulassen. Was aber vielleicht gar nicht so schlecht gewesen wäre, wenn man das auf eine etwas rationalere Ebene hätte bringen können.
Ich fand das schon sehr rational, ihr dann zu sagen, dass sie sehr viele Situationen gut gemeistert hat.
Ja, aber da redet er ihr nach dem Mund sozusagen, damit diese Situation aufhört. Nicht damit irgendwie irgendwelche im Raum stehenden Probleme zwischen den beiden geklärt werden, sondern einfach nur damit die Situation jetzt deeskaliert wird und sie endlich Sex haben können. Das ist doch seine Motivation dahinter.
Warum unterstellst du ihm das? Das finde ich zum Beispiel gar
nicht.
Weil
es bei mir exakt genau so angekommen ist, die ganze Zeit. Weil er sich einer inhaltlichen Diskussion die ganze Zeit versperrt. Und nur diese Deeskalation hier und da anbringt, die ich ihm aber auch nicht abgekauft habe.
Also ich fand gerade das Deeskalierende sehr menschlich und natürlich an der Stelle und würde es ihm gar nicht ankreiden. In einem emotionalen Streitgespräch irgendwie dann noch sich auf Argumente zu fokussieren, komplett und rationale Gespräche zu erwarten, das ist teilweise nicht möglich. Und da sehe ich auch vollkommen ein, dass man erstmal deeskaliert und dann sagt, wir sprechen noch mal in einer Stunde drüber und dann haben wir vielleicht auch eine ja etwas ruhigere Sicht auf das Ganze.
Ja, aber man kann ja auch deeskalieren, indem man zum Beispiel diese ständige Nachgeäffe und den Zynismus weglässt und wirklich mal diskutiert. Dann kann man ja vielleicht diese Emotionalität ein bisschen runterschrauben und trotzdem zu einer Auseinandersetzung mit den Problemen kommen.
Ja, ich sehe das aber auch ähnlich wie Mike, weil gerade in so einem Streitgespräch, wo du vielleicht ein bisschen auf deine Schiene eingefahren bist, weil du halt jetzt sagen willst, keine Ahnung, ein Argument XY wirkt für mich jetzt aber als wie das Richtige, weil du halt gerade halt wirklich vielleicht traurig wegen Trennung von Sohnemann oder sowas bist. Du bist halt unter einem Einfluss von starken Gefühlen und dann ein Streitgespräch zu führen, was wirklich perfekt läuft, wo man perfekt antwortet, ist, glaube ich, unmöglich. Man denkt sich immer im Nachhinein so, ja, hätte ich an der Stelle mal das und das gesagt, das und das wäre besser gekommen. na, vielleicht ist die Stelle nicht so gut geraten und eigentlich wollte ich doch sagen, das geht zumindest mir so, wenn ich mich irgendwo gestritten habe. Ich ärgere mich danach immer, wie viel besser es hätte laufen können.
Bei diesem ganzen Gute-Schlechte-Mutter-Zeug fiel mir auch wieder dieser schöne Satz ein, Eltern sind auch nur Kinder, die Kinder haben, der vielleicht ganz gut trifft, dass man nicht alles richtig machen kann und vielleicht ist es gut, dass Jesse den nicht gebracht hat. Das hätte eventuell zu Eskalationen führen können, wobei viel weiter kann es gar nicht eskalieren, denn im Prinzip endet das Streitgespräch mit wir trennen uns jetzt und Celine verlässt den Raum. Setzt sich an den Hafen in ein Café, Kneipe oder ähnliches und trinkt dort einmal etwas. Die Gemüter haben sich ein wenig beruhigt. Jesse kommt zu ihr und reagiert mit dem typischen Bewältigungsmechanismus, den wir aus den Filmen kennen, mit Humor. Er spielt plötzlich eine Rolle von jemandem, der sie anflirtet, den sie nicht kennt, aber irgendwie haben sie doch eine gewisse gemeinsame Geschichte, vielleicht haben sie sich schon mal getroffen. Das Ganze endet doch fast in einer Resignation, weil sie sich nicht unbedingt so happy-end-technisch dann in die Arme fallen und sagen, ja, alles supi, ich verzeihe dir oder ähnliches, sondern schon auf der Schiene sind Trennung, ja, nein, vielleicht, wäre das eine Option, lass mal drüber reden. Aber sie sind immerhin nicht mehr komplett emotional. Und an dem Punkt endet der Film. War diese Deeskalation gut? Wärt ihr so Celine nachgelaufen? Oder hättet euch ähnlich verhalten? Und ist es ein Happy End?
Also für mich stand am Ende fest, dass die sich zumindest jetzt nicht trennen. Und dass sie sich vermutlich auch öfter mal in den Haaren haben. Allerdings jetzt halt ein stärkerer Ausbruch war, weil ich glaube, neu war, dass sie sagt, ich liebe dich nicht mehr. Ich glaube, das hat sie vorher noch nie ausgesprochen. Und ich glaube, mit seiner Humorschiene ist er zwar nicht ganz so gelandet, aber sie hat ihn nochmal zurückakzeptiert. Ich glaube, die werden die Nacht noch was versuchen.
Ja. Wahrscheinlich. Ja, ich meine, sie steigt am Ende ja auf seinen Bullshit wieder ein. Sie spielt ja dann wieder das blonde Dummchen in ihren letzten Sätzen. Hm. Ja, ich find's bezeichnend, dass er sie im Prinzip wieder ein bisschen damit kriegt, dass er sich wieder auf das Jahr 1994 bezieht. Als er sich zuerst als der Fremde da vorstellt, sagt er ja, naja, wir haben uns doch schon mal gesehen, nämlich 1994 in einem Zug und wir haben uns auch verliebt. So, also wird wieder diese alte Person hervorgekramt, in die sich Celine dann irgendwann mal verliebt hat. Und ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, sich wieder dann auf die Vergangenheit zu beziehen, statt die offensichtlichen Probleme im Hier und Jetzt dann anzugehen. Weil das machen sie halt immer noch nicht. Und diese Probleme werden halt wieder auftauchen. Deswegen, selbst wenn es da jetzt zu der Nacht mit, wie es im Brief beschrieben wird, dem besten Sex seines Lebens und ihres Lebens kommt, wird das am nächsten Tag halt auch maximal verdrängt werden, aber es ist halt, ich weiß nicht, ob das noch wirklich ein Happy End im Nachhinein sein kann. Für den Film sehe ich das erstmal schon als temporäres Happy End. Hm.
Ja, da bin ich im Prinzip ganz bei euch. Also der Humor ist vielleicht nicht die beste Wahl, aber es ist eine Wahl, die funktioniert hat offensichtlich. Und bei allem Streitpotenzial und ähnlichen Konflikten, sie werden es in dieser Nacht natürlich nicht klären. Das ist vielleicht auch nicht der richtige Ort und die richtige Zeit dafür. Aber sie werden sich auch sehr unwahrscheinlich trennen. Also vielleicht in ein paar Monaten, wenn das ausdiskutiert ist, Celine nicht umziehen will und Jesse aber trotzdem umzieht. Wer weiß. Aber so wahrscheinlich sieht das aus meiner Sicht gar nicht aus. Also definitiv, ja, Happy End. So happy es sein kann.
Ob das nicht der Ort und die Zeit ist, das zu klären, weiß ich aber nicht. Ich meine, sie betonen doch, wie wahnsinnig ausgelastet sie in ihrem Leben sind. Vielleicht ist gerade dieser Urlaub oder das Ende dieses Urlaubs tatsächlich der perfekte Zeitpunkt, um sowas mal in Ruhe zu klären. Also jetzt vielleicht nicht während der erotischen Partnermassage, die sie da noch geschenkt bekommen haben. Aber sie haben Ruhe und Zeit, was sie sonst nicht haben. Eigentlich prädestiniert für ein klärendes Gespräch, um zum Beispiel diese Sache mit dem im Raum stehenden Umzug mal da mal Tacheles zu reden.
Ja, weiß ich nicht. Also, sie haben jetzt auch Zeit, sich vor allem darüber Gedanken zu machen. Gerade wo jetzt erstmal alles auf dem Tisch ist. Lass noch mal irgendwie 2-3 Tage vergehen. Vielleicht auch eine Woche ins Land ziehen oder wie Celine das angemerkt hat, einen Monat. Und dann können sie sich ja in aller Ruhe wirklich um eine objektive Lösung kümmern. Das hat ja alles keine Eile.
Naja, Jesse betont schon, dass ihm quasi die Zeit davonläuft.
Ja, er hat da absolute Angst, aber Celine hat ja zum Beispiel auch eine Option in den Raum gestellt, für die sie der Umzug nach Amerika wesentlich näher in die Option rücken würde, nämlich wenn seine Ex-Frau ein geteiltes Sorgerecht akzeptieren würde. Und das können sie definitiv nicht heute Nacht entscheiden.
Klang für mich jetzt aber auch nicht so, als ob das eine realistische Option ist, dass sie irgendwie das Sorgerecht bekommen.
Nee, es gibt ja immer noch die Option für ein geteiltes Sorgerecht. Das ist ja so das quasi Fairste.
Ich glaube, sie hat auch vor allem deswegen das alleinige Sorgerecht bekommen, weil Celine und Jesse nach Europa geflogen sind, nach Frankreich für die Geburt. Da hat sie das ja alles durchgezogen. Und dann zu sagen, ja, der Vater ist halt außer Landes, der wohnt gar nicht in den USA, deswegen alleiniges Sorgerecht, ist dann einfacher, als wenn es heißt, ja, der Vater kümmert sich halt, das ist jetzt kein betrunkener, was weiß ich was, Vagabund, der definitiv keinen Kontakt haben sollte oder so. Der ist ja, ich meine, Autor, der einen Bestseller geschrieben hat, da ist es schwierig zu sagen, der ist nicht zurechnungsfähig. Und wenn der dann wieder in der Nähe wohnt, denke ich, ist die Aussicht rechtlich auf ein geteiltes Sorgerecht gar nicht so schlecht.
Also ich muss dazu nochmal sagen, dass ich diese ganze Idee von Jesse mit dem Umzug unfassbar egoistisch fand. Also ich war, vielleicht hat das dazu beigetragen, dass ich während dieses ganzen Konflikts dann immer versucht habe, mich irgendwie auf Celines Seite zu stellen oder sie besser zu verstehen und gegenüber Jesse schon wieder negativ eingestellt war, wie auch in den vorherigen Teilen. Oh, keine Ahnung. Denn wenn man das mal neutral betrachtet, dann hat Jesse sich ja irgendwann mal entschieden, für eine flüchtige Bekanntschaft seine Frau zu betrügen und seinen kleinen Sohn zu verlassen. So, und jetzt ist sein Argument, dass diese Jahre, diese prägenden Jahre für seinen Sohn, dass Jesse die verpasst und sie nie wiederkommen. Für seinen Sohn scheint das nicht so wichtig zu sein, wie wir es am Anfang gesehen haben. Der legt nicht unbedingt Wert darauf, dass sein Vater ihn ständig besuchen kommt oder so. Er hat sowieso zu Celine eine bessere Beziehung als zu Jesse. Eigentlich würde dieser Umzug also einfach nur Jessys egoistischen Gelüsten genügen. Und dafür soll Celine dann wirklich eine aussichtsreiche Position aufgeben. Also für mich war dieser Konflikt oder dieser Punkt des Konflikts eigentlich von vornherein schon ganz eindeutig, dass das nämlich Quatsch ist. Also dieses Vorhaben von Jesse.
Wie gesagt, ich sehe beide Optionen als machbar. Sie müssen das einfach nur mal ausrambolen. Bisschen gucken, was sind die Argumente dafür, was sind die Argumente dagegen. Und im Endeffekt eine richtige Entscheidung sehe ich da gar nicht. Also im Prinzip kannst du nur wählen, welche Abzweigung du jetzt im Leben nimmst. Und wenn sie die zusammennehmen wollen, dann müssen sie sich einig werden.
Krass wäre bei sowas ja auch mal die Interessen des Sohnes zu betrachten.
Oder der Töchter.
Ja, wie gesagt, für den Sohn scheint das nicht so wichtig zu sein, für die Töchter, gut, weiß ich nicht, ob das so gut wäre, wenn die mal eben von Europa in die USA ziehen. Ich sehe da sehr viele Argumente, die dagegen sprechen.
Ja.
Aber vielleicht hat der Sohn ein begründetes Interesse daran, dass Celine nach Amerika kommt, weil er dann eine halbwegs externe Frau hat, die er halt mit so Frauengedöns fragen kann.
Naja, er hat eine Mutter und es gibt keinen Hinweis darauf, dass er ein besonders schlechtes Verhältnis zu seiner leiblichen Mutter hat. Und er sagt am Anfang, dass dieser Streit zwischen seinem Vater und seiner Mutter ihn auch ganz schön belastet, weswegen er nicht so viel Wert darauf legt, dass sein Vater da ist. Das Verhältnis zwischen Celine und seiner Mutter ist auch nicht das allerbeste, da dürfte sich dasselbe Problem ergeben. Insofern ist es für den Sohn vielleicht tatsächlich das Beste, wenn er einmal im Jahr zum Urlaub rüberfliegt nach Europa und ansonsten bei seiner Mutter bleibt.
Ja, Celine hat ja auch schon bemerkt, dass Jesse die besten Jahre, in denen Henry eventuell seinen Vater gebraucht hätte, eigentlich schon verpasst hat. Dass Henry jetzt mittlerweile eigentlich gar nicht mehr so viel Hilfe braucht und Jesse so ein bisschen überflüssig wird. Ich glaube, das kratzt auch sehr an seinem Papa-Ego. Und ich glaube, am schlimmsten wäre der Umzug tatsächlich für die beiden Mädchen. Die können anscheinend nicht wirklich viel Englisch. Die fragen immer wieder auf Französisch nach. werden komplett aus ihrem sozialen Gefüge gerissen, müssen ein ganz anderes Schulsystem und hinken erstmal hinterher. Klar, können die sich anpassen, aber für den Moment ist das für die, glaube ich, am schlimmsten. Erwachsene können da ja mehr vorausplanen. Man kann ja vorab schon nach einem Job gucken oder so.
Vielleicht wählen die auch einfach die Option, dass Celine mit den Töchtern auch noch einen Zweitwohnsitz in Kanada hat. Das wäre doch auch gut, dann wäre das Französisch kein Problem. Mhm. Jesse ist bei seinem Sohn.
Aber dann hat er wieder das Problem, dass er im Grunde beide verloren hat. Also alle vier. Seinen Sohn nicht ganz haben und Celine und die Töchter nicht mehr wirklich sehen.
Soll er halt pendeln. Über die Grenze. Aber vielleicht sehen sie auch ihre Töchter gar nicht wieder, weil sie gar nicht auf das Landgut da wieder fahren und die Töchter bleiben einfach da. Lernen Griechisch.
Die waren glücklich. Stephanos und Ariadne nehmen die beiden einfach auf, die adoptieren die Kinder. Die haben ja selbst noch keine.
Ja. Meinten die nicht auch, dass die total niedlich sind und so?
Ja, guck mal, die werden die Kinder einfach nicht wieder hergeben. Töchter sind weg.
Ja.
Zwei Probleme gelöst.
Wir sind jetzt genau 10 Jahre danach. Wenn wir einen größeren Zeitraum nehmen, keine Ahnung, vielleicht wollen sie 2024 den nächsten Film machen, dann kommt raus, dass die Töchter einfach da geblieben sind. Die beiden vermissen die und die sind futsch und das wird so ein halber Thriller.
Ja, wenn wir schon an dem Punkt sind, wie fandet ihr den Film? Insbesondere auch hinsichtlich der Einordnung in diese aktuelle Trilogie? Und würdet ihr euch einen vierten Teil wünschen? Wenn ja, wann, wie, wo?
Puh. Ja, also ich würde sagen, wenn, dann hätte es letztes oder dieses Jahr kommen müssen, damit wir die immer 9 Jahre haben. Der Zug ist abgefahren.
Ja, der Zug ist definitiv abgefahren.
Ich glaube nicht, dass da noch was kommt. Ich weiß auch nicht, ob ich noch einen davon haben möchte. Ich war vom dritten im Vergleich zu den ersten beiden etwas enttäuscht. Der war irgendwie so ein Downer. Ich habe mich danach nicht besser gefühlt, als ich den fertig geguckt hatte.
Kann ich voll und ganz nachvollziehen.
Warst du auch traurig danach und musstest erst ein paar Dämonen klatschen, bis du wieder klarkamst?
Ich weiß nicht, was ich danach getan habe. Wahrscheinlich habe ich mich in den Schlaf geweint oder so.
Also ich muss sagen, nachdem ich den Film das erste Mal geguckt hatte, ne, vor wann auch immer das war, 6 Wochen oder wann unsere Aufnahme zu Before Sunset war, 5 Wochen, da war ich der Meinung, dass das der beste Teil der Reihe ist, weil ich gerade diesen Konflikt, dieses Drama, was da endlich mal kam, sehr erfrischend fand. Es gab ja in den vorherigen Teilen relativ wenig Konflikt, außer diese komischen irrationalen Anwandlungen von Celine im zweiten Teil, die sich dann aber auch wieder gelöst hatten, aber das war ja wirklich nur sehr kurz. Und dass jetzt hier wirklich mal so ein handfester Streit da war, das irgendwie fand ich das gut. Downer, ja, aber ich meine, man guckt halt auch mitunter Filme, damit man da ein bisschen Drama drin hat.
Ja, schon, aber das ist irgendwie so eine ausweglose Geschichte. Du kannst dich da nicht richtig entscheiden. Also man kann nicht sagen, ja okay, dann werden die wahrscheinlich dann nach dem Streit, sie haben sich jetzt wieder vertragen, bestimmt nach Kanada ziehen, wo Hank dann eine kurze Anreise hat, weil er kurz vor der kanadischen Grenze in die Schule geht oder so.
Es ist halt ein offenes Ende, so wie bei den ersten beiden Teilen auch. Mhm. Da wusstest du ja auch nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ausgeht.
Aber man hatte mehr Aussicht auf eine glückliche Fortsetzung bei beiden Teilen.
Ja, ich bestreite gar nicht, dass das nicht im Großen und Ganzen negativer ist. Ich sehe das nur nicht grundsätzlich als schlecht an.
Nee, grundsätzlich schlecht ist es nicht, dass da mal ein Streitgespräch war und Dinge auf den Tisch kamen. Aber insgesamt so das Gefühl nach dem Film war nicht so positiv. Hat mich nicht zufrieden gemacht.
Ja, nachdem ich den Film jetzt heute dann zum zweiten Mal gesehen habe und dann auch ein bisschen analytischer, ne, quasi gesehen habe und nicht nur geschaut, um mal einen schlauen Menschen zu zitieren, da fand ich den dann doch um einiges schlechter. Da kamen dann so Dinge wie halt diese erste Stunde oder so, die ich wirklich hart langweilig fand. Insbesondere dieses Gespräch am Essenstisch. Allgemein die anderen Charaktere, mit denen konnte ich nicht viel anfangen. Und auch den Streit, den fand ich dann am Ende nicht mehr erfrischend, weil ich halt diesen Kontrast zu den vorherigen Teilen wahrscheinlich nicht mehr so hatte. Sondern ich fand's eher nervig, ne? Es war halt unsachliches Ankacken im übertragenen Sinne, nicht im wörtlichen, bitte zu verstehen. Und das fand ich unangenehm zu gucken. Also ich habe mir zwischenzeitlich gedacht, Ich könnte stattdessen auch einfach 10 Jahre in der Zeit zurückreisen und mir das Nachmittagsprogramm auf RTL angucken. Weil das ungefähr dasselbe war, so dieses unsachliche Angekeife. Mit dem einzigen Unterschied, dass die halt aus einem anderen Milieu kommen, als die Leute, die in mitten im Leben oder so sich gegenseitig angebrüllt haben. Aber so von wie angenehm es ist, das zu schauen, war es exakt dasselbe. Und was auch noch dazu kommt, an den ersten Teilen habe ich ja, wie gesagt, so die philosophischen Gespräche geschätzt. Ich konnte nicht bei vielen Aussagen mitgehen und auch nicht bei allen Themen wirklich relaten, aber es waren mehr so grundlegende Gespräche über Lebenseinstellungen sozusagen. Hier beziehen sich die Gespräche weitestgehend auf die Beziehung zwischen Celine und Jesse. Und ich finde, es gibt wenig Uninteressanteres als Menschen, die über ihre Beziehung und ihr Sexleben reden, außer Paare, die über ihre Beziehung und ihr Sexleben reden. Das ist noch ein Stück uninteressanter, aus meiner Sicht. Deswegen fand ich das inhaltlich am Ende auch wirklich weniger reizvoll als die ersten Teile.
Also ich habe mir den Film mittlerweile 3-mal gegeben. Liegt einfach daran, dass ich mir den einmal so angeschaut habe für die Vorbereitung. Dann nochmal den großen Vergleich haben wollte im Ablauf. Also wirklich alle 3 Teile hintereinander, wo man sehr schön diesen Drift so ein bisschen nach unten in die Realität sieht. Dann habe ich zufälligerweise noch ein Interview von Ethan Hawke und Julie Delpy gesehen und das dann nochmal getan, also die 3 hintereinander. Und ich finde mittlerweile alle 3 relativ gleich gut, insbesondere wenn man halt so das, was Ethan Hawke in diesem Interview gesagt hat, so ein bisschen sich im Hinterkopf behält. Der hat dort nämlich gesagt, diese Trilogie ist im Prinzip Liebe, wie sie sein müsste oder wie sie sein sollte, wie sie sein könnte und wie sie im Endeffekt ist. Also wirklich dieses, der erste Teil verträumt, märchenhaft, alles super, sie treffen sich zufällig, erleben einen richtig schönen Abend und haben dann positiv, wir sehen uns dann nächstes halbes Jahr und vielleicht gucken wir dann, wie es weitergeht. Im Teil danach dann halt eher so diese, ja, sie treffen sich wieder, sie haben im Prinzip den gleichen Vibe mit ein bisschen Konfliktpotenzial, aber so grundsätzlich ist das schon sehr harmonisch. Und dann kommt halt ganz am Ende dieser, ja, doch schon ein bisschen zu daune Film, wo es halt dann eher in die, ja, es ist keine positive Ehe, also es ist nicht die übliche, es ist keine schöne, komplett harmonische Ehe, es ist eher ein, wir sind zusammen, wir wollen das zusammen anpacken, wir haben unsere Konflikte, wir müssen die bewältigen, wir keifen uns auch mal an, aber am Ende ziehen wir trotzdem an einem Strang. Und wenn man sich das so ein bisschen im Hinterkopf dann doch nochmal behält, fand ich den 3. Teil sogar wirklich sehr gut, weil er einfach dieses Grounding am Ende hat.
Jetzt frage ich mich nur, war das eine Interpretation von Ethan Hawke oder ist das wirklich so beabsichtigt gewesen?
Das weiß ich nicht. Er hat es einfach nur im Interview gesagt.
Also Ethan Hawke und Julie Delpy haben am 2. und 3. Teil auch mit am Drehbuch geschrieben mit Richard Linklater. Insofern denke ich mal, das wird dann schon so sein.
Ja, dann ist das halt cool, wenn man sowas weiß, aber irgendwie ist das nicht rübergekommen.
Also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen und ich finde auch die Entwicklung der Charaktere und die neuen Facetten, die sowohl die Charaktere an sich als auch ihre Beziehung bekommt, absolut interessant, ne? Ich finde das Ganze als Film nur unangenehmer und teilweise uninteressanter als die Vorgänger. Aber die Charaktere auf jeden Fall. Deswegen würde ich definitiv auch sagen, dass mich da ein 4. Teil rein theoretisch interessieren würde. Weil ich finde schon, ne, diese Entwicklung von den anfänglich, wie du es beschrieben hast, ne, anfänglich idealistischen Charakteren, im 2. dann ja so ein Mittelding und jetzt haut die Realität ordentlich rein. Das ist definitiv interessant.
Aber wenn ich so überlege, Liebe, wie sie sein sollte, könnte und wie sie wirklich ist, klingt nach einem abgeschlossenen Dreier.
Ja.
Was ich übrigens, was mir gerade noch eingefallen ist, noch anmerken möchte, ich habe in unserer ersten Folge zu Before Sunrise ja gesagt, dass ich befürchte, dass sich das Ganze am Ende zu einer Klischee-Romanze entwickelt. Und ich sehe das hier leider jetzt auch gegeben. Also nicht über alle 3 Teile hinweg, wie ich es ursprünglich gedacht hätte, aber es wirkt mittelharmonisch wie eine normale, nicht perfekte, aber okaye Ehe am Anfang im Auto. Es kommt zu dem heftigen Konflikt mit potenzieller Trennungsgefahr. Und am Ende kommt es halt doch wieder zu einer, wie lange auch immer, währenden Zusammenkunft und einer Versöhnung. Genau das, bitte zurückspulen in die erste Episode, genau das, was ich befürchtet habe, genau diese Klischee-Romanzenentwicklung. Das fand ich auch bedauerlich. Ich hätte mir hier vielleicht ein noch negativeres Ende mit einer tatsächlichen Trennung eher gewünscht, damit man das ein bisschen umgeht.
Okay, also Klischee-Romanze sehe ich jetzt nicht, absolut nicht.
Das Ende war nicht harmonisch genug, aber ich finde, es geht schon stark in diese Richtung.
Also ich finde den gesamten dritten Teil klischeehaft bis zum Get-No. Also er ist das Abziehbild einer ja mittelgut funktionierenden Ehe. Es fliegen keine Teller, aber so hin und wieder mal eine Gabel könnte durch die Luft fliegen.
Mein Gott, da führe ich eine Traumehe. Aber ich finde auch den dritten Teil gar nicht so harmonisch im Ende, weil die beiden ja auch nur in ihren Rollen wieder zusammenfinden. Ich weiß gar nicht, ob die richtigen Charaktere sich überhaupt noch leiden können oder ob nur diese RP-Charaktere sich leiden können.
Naja, wenn Celine nicht offen für eine zumindest vorübergehende Versöhnung wäre, dann wäre sie jetzt nicht darauf eingegangen. Dann hätte sie nicht auch schon wieder mit ihrer Rolle angefangen, glaube ich.
Naja, sie hatte schon sehr lange keinen ordentlichen Sex mehr. Na, jetzt halt das RP, damit man den Sex noch irgendwie hinkriegt. Einmal raus aus der eigenen Haut und wenn sie wieder in Paris sind, dann geht der Stress wieder los und dann trennen sie sich.
Vielleicht kommen sie nicht mehr aus der Rolle. Vielleicht brauchen sie diese Rolle, um überhaupt lebensfähig zu sein. Nicht mal nur in der Partnerschaft.
Ja, das klingt ja nach einer gesunden Beziehung und einem
und krass
gesunden
Leben. Anstrengend für Julie, für Celine. Die ganze Zeit das Dummchen-Meme.
Ja, das ist vielleicht eine extreme Rolle, aber so das Grundsätzliche. Ich denke, wenn man nicht gerade ein Psychopath ist, ist, wenn man auf sein Gegenüber eingeht, ist das schon eine Rolle. Und demzufolge ist es bei denen vielleicht extrem, aber vielleicht kommen sie halt auch gar nicht mehr da raus und müssen quasi ihre Rolle weiter spielen.
Ist Eingehen auf das Gegenüber nicht eher ein, also wenn das eine Rolle ist, ist das nicht eher psychopathisch? Du gehst halt nicht wirklich auf deinen Partner ein, sondern spielst nur die Rolle, dass du darauf eingehst. Das würde ich als psychopathisch bezeichnen.
Ja, das wäre auch eine Variante. Aber ich meine halt wirklich dieses, du bist in der Rolle festgefahren, weil du sie halt schon so lange machst. Und es gibt halt rechts und links nur wenige Abzweigungen, die du nehmen kannst. Also du kannst nicht plötzlich ein komplettes Arschloch sein, ohne dein Gesicht zu verlieren. Und deshalb bleibst du automatisch in der Rolle, weil du es auch einfach gewohnt bist. Weil das ist in diesem Moment, sagt dein Kopf dir, das ist die Rolle, das Verhalten, was du immer an den Tag gelegt hast. Also mach das jetzt auch so. Deshalb ist es ja so schwer, aus Mustern auszubrechen. Also es ist nicht diese aufgesetzte Rolle, die da haben mit er ist der Zeitreisende, sie ist das kleine Dummchen. Eher so ein, ich bin der liebevolle Vater und manchmal beleidige ich dich und sie lässt ihn beim Zocken gewinnen.
Ein interessanter Punkt, den wir jetzt nicht angesprochen haben, ist ja der von, ich glaube auch von Celine angebrachte Vorwurf oder die Frage vielmehr, ob die beiden überhaupt noch zusammen wären, wenn die Töchter nicht gewesen wären. Das war ja irgendwie so ein, wie nennt man das, Treffer beim ersten Schuss oder ich weiß es nicht genau, aber Hole in One. Gibt's da einen Begriff für? Auf jeden Fall sind die wohl direkt gezeugt worden, ja wahrscheinlich in der Nacht in Paris, so wie es klang.
Ja.
Nee, nicht zwingend.
Das erste Mal, als sie ohne Kondom geschlafen haben, ist dieses genau. Ergebnis gekommen.
Genau, genau. Weiß der Teufel, wann das war, aber ja. Fand ich eine interessante Frage. Keine entscheidende Antwort wird, glaube ich, gegeben, aber ich würde schon vermuten, dass sie dann schon lange nicht mehr zusammen wären. Ich glaube, das unterschätzt man an dieser Stelle auch ein bisschen, wie viel Pflichtgefühl da einfach das Fundament dieser Beziehung darstellt, ne? Also gegenüber diesen beiden Töchtern.
Ja, ist leider oft so.
Ja, definitiv. Und da könnte man dann halt auch wieder das einfügen, den Vergleich zu ihren Großeltern. Sind unsere Großeltern nicht alle aus Pflichtgefühl einfach zusammengeblieben? Beziehungsweise die Frau hat sehr viel ertragen vielleicht sogar, weil es halt weniger Optionen gab, weil es weniger emanzipiert war.
Nee, das Ich habe meine Großeltern die Fragen tatsächlich gefragt. Also ich habe meine Großeltern beide unabhängig voneinander gefragt, ob sie den Partner geheiratet hätten, wenn sie die Wahl gehabt hätten und ob sie einander eigentlich wirklich lieben und sowas. Und meine Großeltern waren da auch sehr offen und ehrlich. Nein, sie hätten sich nicht geheiratet. Die haben beide eigentlich jemand anders im Auge gehabt, haben aber dann geheiratet, weil sie denjenigen halt heiraten sollten. Frag mich nicht, wer es vorbestimmt hat, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber die sollten denjenigen heiraten, haben das dann halt getan, weil das so erwartet wurde und haben sich halt bloß nicht getrennt. Mein Opa sagte wortwörtlich, das hat man halt damals nicht gemacht. Das war aber auch beiden klar, dass die nicht die große Liebe sind, des jeweils anderen. Meine Omi konnte mir damals sogar noch sagen, wer es war, den sie gerne geheiratet hätte. Was mir natürlich überhaupt nichts gebracht hat, weil ich den Namen noch nie gehört habe, keine Ahnung hatte, wer das ist. Dementsprechend habe ich mir das noch nicht gemerkt. Aber sie wusste noch ganz genau, wen sie gern geheiratet hätte.
John Wayne.
Nein. Mein Opa hat die Western geguckt. Sie hat mehr so Roy Black geschaut.
Oh, oh Gott. Also es wird ja auch, diese Beziehung zwischen den Großeltern wird ja mit einem Bild noch verdeutlicht, wo, glaube ich, die Rede davon ist, dass sie ihre Asche vermischen wollen, nachdem sie beide gestorben sind. Das ist ja auch so der Gegenentwurf zu diesem Pragmatismus, der vorher in der Essensszene demonstriert wird von den anderen, die da sitzen. Und es scheint ja schon irgendwie so, als wäre das so ein bisschen auch das Ziel von Jesse und Celine. Jetzt noch 60 Jahre zusammenbleiben und dann eine gemeinsame Urne. Wahrscheinlich streiten sie sich auch da drin noch, wer weiß.
Als Geister. Ja. Die es ja nicht gibt.
Und das ist richtig.
Schaut unsere vorletzte Podcast-Folge. Vorletzte Podcast-Folge. Okay. Dann würde ich noch abschließend sagen oder fragen, wie sieht's bei der Trennung aus? Auf welcher Skala trennen wir diesen Film? Und trennen wir uns von der Trilogie mit einem neuen Film?
Also ich trenne die beiden ziemlich mittig bei 3.
Ja, ich auch. Unmittelbar nach dem Gucken war ich sogar bei 4, dann mit einer Stunde Abstand bei 3,5 und jetzt nach dem zweiten Gucken war ich bei 3. Ich gucke ihn jetzt lieber nicht mehr.
Schau vielleicht wirklich alle 3 in Reihe. Und ich bin bei 3,5, was, glaube ich, mit die Wertung vom zweiten sein müsste.
Ja, und hier kann man nochmal sagen, dass der Film das hohe Niveau, was die allgemeine Rezeption angeht, seine Vorgänger durchaus hält. Also ich habe jetzt hier nur Letterboxd als Beispiel. Da ist es eine 4,1 im Vergleich zu der 4,3 der anderen beiden. Aber es ist ja immer noch wahnsinnig gut eigentlich. Mhm. Also die ganze Trilogie ist sehr, sehr gut bewertet. Ja, aber was den neuen Film angeht. Ich habe ja, wie ihr ja weitestgehend auch, vielleicht ein bisschen mit Ausnahme von Sausage Party, bisher Filme ausgewählt, die ich selber auch wirklich gut fand. Und ursprünglich war mein Gedanke so ein bisschen, dass man hier auch seinen Co-Hosts vielleicht noch ein bisschen Trash zumuten könnte. Aber das werde ich natürlich nicht tun. So fies bin ich ja nicht, sondern im Gegenteil. Ich habe einen Film ausgewählt, den ich eine Weile lang sogar für den besten Film überhaupt gehalten habe.
Oha.
Zu der Zeit war ich 5 bis 6 Jahre alt, aber es ist ja nicht so, als hätte ich nicht damals schon richtig Ahnung gehabt. Und der Film passt auch in die so langsam beginnende Weihnachtszeit. Die nächste Folge wird schon im Dezember kommen und da ist das Weihnachtsgeschäft ja schon seit locker 3 Monaten aktiv.
Das ist schon fast rum.
Ja, das ist richtig. Ich werde für mich ein bisschen überraschend der Erste sein, der einen Kinderfilm und sogar ein Musical auswählt, denn von mir gibt es das nächste Mal Abenteuer im Spielzeugland aus dem Jahr 1986.
Ich bin gespannt.
Ja, zu Recht.
Der Titel kam mir gerade so unbekannt vor. Ich habe da meinen Marker noch nicht gesetzt gehabt.
Ja, wir hatten uns aber mal drüber unterhalten.
Als wenn ich sowas wüsste. Dann würde ich sagen, freuen wir uns auf die nächste Episode. Social Media Gedöns. Irgendwas mit Twitter, X, Blue Sky. Folgt uns, liked uns. Sagt mir, dass ich unser Social Media scheiße anpreise. Das freut mich sehr enorm. Ich glaube, auf Facebook sind wir nicht. Aber das ist vielleicht auch gut so. Denn da treiben sich eh nur Boomer auf.
Ja. Ihr könnt uns auf Facebook, Instagram, Twitter, Blue Sky oder auf dem Discord erreichen. Links findet ihr in den Shownotes.
Insofern, Einen schönen Abend noch. Glück auf.
Ciao.
Bis dann.